Das Reich Gottes. Ein Blick auf die Herrschaft Jesu. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um die Apostel und das Reich Gottes.
Bei Jesus ist Reich Gottes zentral. Jetzt bleibt die Frage, ist das auch, ich sag's mal, in der Apostelgeschichte, in der Kirchengeschichte dann das Thema? Oder kommt dann vielleicht ein neues Thema? Könnte ja auch sein. Wir schauen mal in Apostelgeschichte 1 rein und wir werden feststellen, dass das Konzept vom Reich sich tatsächlich an ganz prominenten Stellen in der Apostelgeschichte wiederfindet. Fangen wir mal ganz vorne an. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt trifft sich der Herr Jesus mit seinen Jüngern. Ein Grund, warum er das tut, sie sollen ganz sicher wissen, dass er auferstanden ist. Deswegen steht hier viele sichere Kennzeichen. Zweiter Grund, sie sollen auf ihren Auftrag vorbereitet werden. Jetzt, wodurch macht er das? Naja, ganz klar, durch gute Belehrung. Worüber belehrt der Herr Jesus in diesen Tagen seine Jünger? Antwort steht ja hier, über das Reich Gottes. Also die Jünger, die sollen jetzt kein neues Thema in die Welt tragen. Wenn sie die Welt erobern, wenn sie da weitermachen, wo Jesus aufgehört hat, dann bleibt das Thema gleich. Natürlich hat das Thema neuen Schwung bekommen, das ist ja logisch. Ja? Reich Gottes, ja, durch Golgatha, da ist ja gerade mal der König gekrönt worden. Na logisch ist da jetzt Schwung drin und Dynamik. Aber es bleibt Reich Gottes. Hier, Psalm 2, Vers 6, da wird diese Krönung des Sohnes auf Golgatha prophezeit. Da heißt es, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Hier spricht der Vater über den Sohn. Könnt ihr euch den Psalm ganz durchlesen und ihr werdet feststellen, es geht um Golgatha. Also merkt ihr, vor und nach der Auferstehung bleibt Reich Gottes das zentrale Thema, die zentrale Botschaft des Herrn Jesus. Und wir können jetzt weiter in die Apostelgeschichte hineingehen. Wir springen mal zur Apostelgeschichte 8. Das ist Philippus bei den Samaritern. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Und dort heißt es dann, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Philippus predigt das Evangelium, das handelt wovon? Vom Reich Gottes und vom Namen, das heißt von der Funktion beziehungsweise vom Wirken des Herrn Jesus. Warum ist das wichtig, dass das hier so dasteht? Ich glaube, es ist wichtig, weil wir dazu neigen, Evangelium ein Stück zu verkürzen. Wir predigen gerne das, was Jesus getan hat. Jesus ist für dich gestorben. Das wäre dann quasi das Evangelium. Und die Sache mit dem Reich spielt bei uns irgendwie so eine untergeordnete Rolle. Wir predigen ein Evangelium von dem Namen, also von dem Wirken und dem Tun Jesu Christi. Was Jesus für dich getan hat. Aber hier, Philippus predigt ein Evangelium, wo das auch eine Rolle spielt, natürlich. Aber wo das Reich Gottes gleichwertig daneben tritt, sogar als erstes genannt wird. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht, wenn wir Evangelium hören, sofort denken, ja natürlich, Jesus ist mein Retter, der darf mich auch gerne retten, der darf mir auch gerne meine Schuld vergeben. Wenn wir nicht begreifen, dass diese Errettung breiter, umfassender gedacht werden muss. Und genau das ist aber das, was wir verstehen müssen. Wenn dich jemand fragt, wofür lebst du? Dann ist die Antwort einfach, oder? Jesus sagt, wonach wir zuerst trachten sollen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Matthäus 6, Vers 33. Also, wenn du überlegst, um welche beiden Punkte soll sich das Leben eines Jüngers drehen, naja, dann ist auf der einen Seite Herrschaft, die Herrschaft des Christus in meinem Leben, und auf der anderen Seite die Gerechtigkeit Gottes in meinem Leben. Es sind zwei Dinge, die zusammenkommen. Jesus, der herrscht, und mein Leben, das immer mehr durch Gerechtigkeit die Herrschaft Jesu widerspiegelt. Es soll immer mehr Jesus in meinem Leben sichtbar werden. Und das, was mit Philippus in Samaria hier seinen Anfang nimmt, das wird dann auf den Missionsreisen 1:1 fortgesetzt. Es wird dabei eines deutlich. Es wird deutlich, dass das Reich Gottes als Konzept eine gegenwärtige und eine zukünftige Form hat. Das haben wir ja ganz oft, dass etwas schon da ist, aber sich noch erfüllen wird. Dass wir in einem schon, aber noch nicht leben. Und das ist beim Reich Gottes ganz ähnlich. Es gibt eine zukünftige, verherrlichte Form von Reich Gottes. Wir schlagen mal auf Apostelgeschichte 14, da heißt es in Vers 22, das sind so die ersten Christen, die zum Glauben kommen auf der ersten Missionsreise. Und dann heißt es da, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Ihr merkt, Reich Gottes als etwas Zukünftiges, wo wir noch hineingehen. Das Gleiche sagt der Herr Jesus an anderer Stelle, da heißt es zum Beispiel in Lukas 22, denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Also Reich Gottes ist etwas, was noch kommt. Das darf uns jetzt nicht verwirren. Etwas kann schon da sein und trotzdem noch kommen. Wir können davon lesen, dass einerseits Fleisch und Blut Reich Gottes nicht erben können. Das ist diese zukünftige Form. Wir können davon lesen an anderer Stelle, dass wir durch geduldiges Ertragen von Leiden, dass das für uns ein Beweis dafür ist, dass wir des Reiches Gottes für würdig erachtet werden. Das ist immer die zukünftige Form. Und gleichzeitig erlebe ich dieses Reich Gottes jetzt schon. Da kommen die Pharisäer zu einer Dämonenaustreibung. Und Jesus sagt, an der Stelle erlebt ihr Reich Gottes. Da, wo Gott wirkt, ist Reich Gottes. Und wenn wir mal im Kolosserbrief, Kolosser 1, wenn wir in den Kolosserbrief hineinschauen, dann merken wir auf der einen Seite dieses Zukünftige. Wir müssen durch Schwierigkeiten, durch Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Aber gleichzeitig gilt Kolosser 1, Vers 13, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Merkt ihr? Auf der einen Seite sind wir gerettet, wir sind versetzt, wir gehören zu dem Reich Gottes, wir gehören zum Reich Christi. Und auf der anderen Seite erwarten wir aber noch ein zukünftiges Reich. Wir erwarten eine Qualität von Reich Gottes, die weit über das hinausgeht, was wir heute kennen. Und so ist es ganz logisch, dass obwohl wir das erwarten, wenn du heute fleißig in der Gemeinde mitarbeitest, dann nennt dich Paulus in Kolosser 4, Vers 11 einen Mitarbeiter am Reich Gottes. Also du arbeitest heute am Reich Gottes mit, obwohl in letzter Konsequenz das Reich Gottes sich auf absolute Weise erst in der Zukunft erfüllt. Und ich möchte, dass ihr versteht, wie dynamisch und ein Stück weit auch wie schillernd diese Idee vom Reich Gottes ist. Reich Gottes beschreibt die Herrschaft Gottes. Und diese Herrschaft Gottes, die bekommt in dem Moment, deswegen sagen Johannes der Täufer und Jesus, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Diese Herrschaft Gottes bekommt in dem Moment, wo der Messias seinen Lehrdienst aufnimmt, in dem Moment, wo er am Kreuz stirbt, wo er aufersteht, eine ganz neue Qualität. Und deswegen steht das Reich Gottes so im Zentrum der Verkündigung der Apostel. Apostelgeschichte 20, da geht es eigentlich um Jüngerschaft. Da geht es darum, dass Paulus die Ältesten von Ephesus nochmal einlädt und sich von ihnen verabschiedet. Schaut euch an, wie er das tut. Apostelgeschichte 20, Vers 25. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin, Und das Reich gepredigt habe. Du würdest doch denken, das Evangelium gepredigt habe, oder? Würde man doch hier an der Stelle erwarten. Da gehört doch das Evangelium hin. Nein, nein. Das Reich gepredigt habe, mein Angesicht nicht mehr sehen. Das heißt, da schaut einer zurück auf Gemeindebau und beschreibt, was er getan hat und sagt, naja, die Formulierung, die passt, ist, ich habe Reich gepredigt. Und was für Jüngerschaft und Gemeindebau gilt, gilt in gleicher Weise in der Apostelgeschichte für Evangelisation. Ein Kapitel davor, Apostelgeschichte 19, Vers 8, da heißt es, er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Ist das spannend? Es ist immer die große Idee. Es ist die Idee, dass Gott herrscht, die im Vordergrund steht. Die müssen wir verstehen, dass hier etwas Neues angebrochen ist, etwas Epochales angebrochen ist, dass wir Teil einer viel größeren Idee sind, die vielleicht auch so ein bisschen mind-blowing ist. Und man sagt, boah, Hammer, ja. Das müssen wir verstehen. Das ist eigentlich das Zentrum. Und zwar sowohl bei Jüngerschaft als auch bei Evangelisation. Reich Gottes steht im Zentrum. Und ich will nicht sagen, dass die Apostel jetzt nicht auch über Buße und Vergebung der Sünden gepredigt haben. Das tun sie auch. Das Thema steht nur interessanterweise nicht so im Vordergrund, wie wir uns das vielleicht denken würden. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum steht dieses Thema nicht so im Vordergrund? Naja, weil es Gott nicht alleine darum geht, dass wir unsere Sünden loswerden. Das geschieht. Das geschieht durch Buße und Glauben. Überhaupt keine Frage. Das ist aber noch nicht, was wir brauchen, um am Ziel anzukommen. Und deswegen finden wir im Neuen Testament viele Begriffe, die davon sprechen, dass wir nach vorne schauen müssen, dass wir einen guten Kampf kämpfen sollen, dass wir einen Lauf vollenden sollen, dass wir Glauben bewahren sollen. Es geht um Nachfolge. Es geht darum, dass sich Ausharren in unserem Leben zeigt und Heiligung und Treue. Es geht darum, ein ewiges Leben zu ergreifen. Ihr habt es schon, aber es geht gleichzeitig darum, es zu ergreifen. Es geht darum, ein Überwinderleben zu führen, nicht aus der Gnade zu fallen. Es geht darum, nicht bitter zu werden. Es geht darum, nicht am Ziel des Glaubens vorbeizuschießen. An einer Stelle im 1. Petrusbrief geht es darum, das Ziel des Glaubens zu erlangen. Und das Ziel des Glaubens, 1. Petrus 1, 9, ist die Errettung der Seelen. Merkt ihr? Die Idee, ich bin da irgendwann mal gerettet worden, passt überhaupt nicht zum Neuen Testament. Du bist gerettet worden, um gerettet zu werden. Das ist wie so ein Startschuss. Und jetzt geht's los, Freund. Ja? Jetzt tschakka, lass uns was reißen. Das ist die Idee des Neuen Testaments. Und deswegen beginnt die Apostelgeschichte damit, dass der Herr Jesus seinen Jüngern das Reich Gottes erklärt, sie darüber belehrt, weil das Thema ist, was sie brauchen für die Mission. Und dann ganz am Ende, also Reich Gottes ist wie so ein literarischer Rahmen, wie so eine Klammer. Ganz am Ende der Apostelgeschichte kommt das Thema dann wieder, Paulus in Rom. Und was sagt er da, Apostelgeschichte 28, was macht er da? Letzter Vers 28, 31. Er predigte, es wird euch jetzt nicht überraschen, das Reich Gottes. Und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit. Merkt ihr, die gehören zusammen.
Das war's für heute. Dich interessiert der 1. Petrusbrief? Komm doch nächste Woche zum Seminar CBE Tiefgang ans Christliche Bildungszentrum Erzgebirge in Oelsnitz. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.